So, Halleluja, seid willkommen zur Fortsetzung unseres kleinen Seminars über die Furcht des Herrn. Schön, dass ihr euch Zeit genommen habt. So, heute Morgen schauen wir uns an die Segnungen der Furcht des Herrn. Die Bibel hat eine Menge darüber zu sagen, welche Segnungen wir erlangen, wenn wir das zu unserem Ziel machen, wenn das unser Lebensstil wird. Und damit wollen wir uns jetzt beschäftigen. Lass uns einmal beginnen mit ein paar Schriftstellen. Psalm 19, Vers 10, die Furcht des Herrn ist rein und bleibt ewig. Das, was wir jetzt lernen, wird unser Lebensstil. Und das werden wir noch in 10.000 Jahren tun. In dieser Gesinnung werden wir in 10.000, in 20.000, in einer Ewigkeit, in zwei Ewigkeiten, bis in alle Zeit, werden wir in dieser Gesinnung bleiben. Und ich werde natürlich viel, viel ausgereifter und tiefer sein, als ich jetzt ist. Aber immerhin, stell dir mal vor, es ist nicht eine Sache für Jahrzehnte. Das ist für alle Ewigkeit. So, das lohnt sich, wirklich da einen Schwerpunkt zu setzen. Wie viele Dinge haben wir, wo wir investieren und das gilt nur für ein paar Jahre oder für ein paar Jahrzehnte. Das ist das Allerwichtigste. Sie bleibt ewig. Die Verordnungen des Herrn sind wahrhaft allesamt gerecht. Sie sind begehrenswerter als Gold. Übrigens achte hier auf den Zusammenhang zwischen Furcht des Herrn und die Verordnungen oder Gebote Gottes. Wir werden später noch darauf zurückkommen. Sie sind begehrenswerter als Gold und viel Feingold, süßer als Honig und Honigseim. Auch dein Knecht wird durch sie erleuchtet. Und wer sie beobachtet, dem wird reicher Lohn. Reicher Lohn. Halleluja. Das ist Psalm 19 gewesen. Psalm 19 von Vers 10 bis Vers 12. So, Gott verspricht uns Lohn. Er ist ein Belohner derer, die ihn suchen. Wiewohl es sowieso richtig ist und notwendig ist, Gott zu fürchten und seine Gebote zu achten und sich daran zu halten. Wenn wir das tun, wir bekommen Lohn. Es ist unwahrscheinlich. Kannst mal zur Polizei gehen und dich melden und sagen, in den letzten 5 Jahren hast du keine Gebote im Verkehrswesen übertreten. Wo ist meine Belohnung? Ich würde sagen, schön, dass sie sich an die Straßenverkehrsordnung halten, aber Belohnung gibt's dafür nicht. Gibt nur Strafe, wenn du es nicht tust. Ja? Aber bei Gott gibt's Belohnung für die richtigen Dinge. Was für ein Vorrecht. Und jetzt die Schriftstelle, die gestern Matthias schon vorgelesen hat, 1. Timotheus 4, 8. Die leibliche Übung ist zu wenigem Nütze. Das habe ich früher immer exegetisch nicht tief aufgeforscht und habe daraus gemacht, die ist zu gar nichts Nütze. Aber inzwischen gehe ich regelmäßig ins Fitnessstudio und tue was für meine körperliche Tüchtigkeit und Gesundheit. Weil es heißt hier, die ist zu wenigem Nütze, zu einigem doch. Immer schön exegetisch sauber bleiben. Die Gottseligkeit aber ist zu allen Dingen Nütze, indem sie die Verheißung des Lebens hat, des jetzigen und des zukünftigen. Hier haben wir im Griechischen dieses Wort Eusebia, ist ein anderes Wort als was wir gestern hatten, aber es bedeutet auch Gottesfurcht oder ehrfurchtsvolles Verhalten, die gegenüber Gott ausgelebte praktische Frömmigkeit, die Verehrung und Respekt gegenüber Gott. Das ist die Definition von diesem Wort Eusebia, was hier benutzt wird. So, es gibt Verheißungen, es gibt Lohn. Wollen wir uns einige von diesen Dingen anschauen. Psalm 34, ab Vers 10. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn keinen Mangel haben, die ihn fürchten. Wie viele Gemeinden kennst du in unserem Land, die von sich sagen können, wir haben keinen Mangel? Und ich rede nicht jetzt von Finanzen oder Gebäude oder solchen Dingen, sondern keinen Mangel an Mitarbeitern. Kein Mangel an hingegebenen Leuten, kein Mangel an Erweisungen des Geistes, Manifestationen des Heiligen Geistes, Geistesgaben, die Fähigkeit, ein kraftvolles Zeugnis in der Stadt zu sein für Jesus. Wie viele Gemeinden kennen wir, die das von sich sagen können? Wir haben keinen Mangel. Ich kenne keine einzige. Und der Schlüssel für geistlichen Reichtum, geistlichen Überfluss ist die Furcht des Herrn. Junglöwen darben und hungern, aber die den Herrn suchen, entbehren kein Gut. Kommt, ihr Söhne, hört mir zu. Die Furcht des Herrn will ich euch lehren. Wer ist der Mann, der Lust hat zum Leben, der seine Tage liebt, um Gutes zu sehen? Achtet drauf, Vers 13 ist eine Frage, am Ende ist ein Fragezeichen. Vor langer Zeit habe ich mir gesagt, diese Frage darf nicht unbeantwortet bleiben. Deswegen habe ich meine Bibel etwas revidiert und hinter dieser Frage steht ich. Wer liebt seine Tage, um Gutes zu sehen? Ich. Und das habe ich in die Bibel geschrieben. So, manchmal ist es erlaubt, ein bisschen den Text zu erweitern. Ja, aber immer schön im Kontext bleiben. Bewahre deine Zunge vor Bösen, deine Lippen vor betrügerischer Rede. Lass ab vom Bösen, tu Gutes, suche Frieden und jage ihm nach. So, die Furcht des Herrn hat eine Auswirkung auf unser Leben. Gute Tage werden wir haben. Wir werden keinen Mangel haben, auch in praktischen Dingen. Ja? Gott weiß, was wir brauchen. Und er ist großzügig. Was für eine herrliche Kombination. Er weiß nicht nur, was wir brauchen, sagt er, nee, das brauchst du nicht wirklich, das brauchst du auch nicht. Wasser und Brot reicht aus. Das ist nicht die Gesinnung Gottes. Er liebt es, zu schenken. Wie heißt es an einer Stelle? Es wird mir eine Freude sein, ihnen Gutes zu tun. Es ist Gott eine Freude, uns zu beschenken, uns Gutes zu tun, uns zu segnen. Du sagst, ja, aber die Freude drückt da wenig aus bei mir. Ich wünschte, er würde ein bisschen mehr schenken. Nun, das Problem liegt nie bei ihm, es liegt immer bei uns. Wachse in der Furcht des Herrn und du wirst sehen, wie du diesen großzügigen, gerne gebenden Gott tiefer kennenlernst und wie er dich beschenkt und segnet in allen möglichen Dingen, auch in Dingen, die du nicht mal traust, dich zu beten, aber einfach denkst, oh, das wäre doch schön und daran würde ich mich freuen. Gott hat keine Probleme damit, solange unser Herz an ihm hängt und nicht an den Dingen, an deinem Auto oder deinem Motorrad oder deiner Wohnung oder irgendwelchem anderen Krimskrams. Unser Herz muss an ihm hängen. Aber er weiß, wir leben in dieser Welt und er hat keine Probleme damit, uns auch zu beschenken mit Dingen, die wir in der Ewigkeit nicht mehr brauchen werden. Gott ist nicht eng, Gott ist nicht ein Spaßverderber. Er gibt gerne Gutes. Halleluja. Halleluja. Lass uns einmal gehen zu Psalm 112. Der ganze Psalm ist ein Loblied auf die Furcht des Herrn. Und ich glaube, das ist auch ein prophetischer Psalm, der beschreibt einfach, wie die Gemeinde sein wird in den Tagen, bevor Jesus wiederkommt. Halleluja. Glücklich der Mann, der den Herrn fürchtet. Furcht des Herrn macht glücklich. Halleluja. Der große Freude an seinen Geboten hat. Wieder der Zusammenhang zwischen Furcht des Herrn und den Geboten Gottes. Es gibt heute verwirrte Christen, die haben eine Überdosis von falscher Gnadenlehre bekommen, sagen, Gebote, das ist Altes Testament. Sie kennen ihre Bibel nicht. Sie kennen mehr die falschen Gnadenprediger als das wirkliche Wort Gottes. Und sie sind völlig verwirrt. Und wenn sie das Wort Gebote hören, dann geht die Jalousie bei ihnen runter. Aber Gebote sind extrem wichtig, sie sind ein Ausdruck der Liebe Gottes. Und wie wir mit Geboten umgehen, zeigt, wie wir Gott wirklich sehen und schätzen. So, Furcht des Herrn und Gebote gehört zusammen. Später kommen wir noch einmal darauf zurück. Seine Nachkommenschaft wird mächtig sein im Land. Das Geschlecht der Aufrichtigen wird gesegnet werden. Es gibt noch andere Schriftstellen, die davon handeln, dass die Furcht des Herrn sogar Auswirkungen hat auf deine Nachkommen. Sogar deine Nachkommen werden gesegnet sein, wenn du dich hingibst zu diesem Lebensstil der Furcht des Herrn. Ich bin Gott so dankbar. Wir haben drei erwachsene Kinder und alle drei lieben Jesus. Und alle drei waren erfüllt mit dem Heiligen Geist, bevor sie in die Schule gingen. Jetzt haben wir ein Enkelkind, wir hoffen auf mehr. Aber im Moment haben wir nur ein Enkelkind, die ist 7 Jahre und die spricht in Zungen und sieht Engel. Halleluja, das Geschlecht der Aufrichtigen wird gesegnet sein. Wir investieren und die nächste Generation wird tiefer gehen mit Gott und wird mehr haben, als was wir je hatten, weil sie auf dem aufbauen können. Wir geben das weiter. Vermögen und Reichtum wird in seinem Haus sein und seine Gerechtigkeit besteht ewig. Den Aufrichtigen strahlt Licht auf in der Finsternis. Wenn alle verwirrt sind, die den Herrn fürchten, haben immer noch den Durchblick und wissen immer noch, wo es lang geht. Und Verwirrung und Finsternis ist enorm im Zunehmen. Er ist gnädig und barmherzig und gerecht. Gut steht es um den Mann, der gütig ist und leid. Er wird seine Sachen durchführen nach dem Recht. In Ewigkeit wird er nicht wanken. Standfestigkeit. Nicht irritiert zu sein. Nicht, oh, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo es lang geht und was will jetzt Gott und ich verstehe gar nichts mehr. Nein, wir können fest werden durch die Gnade Gottes. Und das geschieht, wenn wir Raum machen für sein Werk in uns, wenn wir ihn fürchten. Hier jetzt kommt was ganz Starkes. Er wird sich nicht fürchten vor böser Nachricht. Fest ist sein Herz, es vertraut auf den Herrn. Was sagt Jesus von den Menschen in den Tagen, bevor er wiederkommt? Die Herzen werden verschmachten vor Furcht in Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen. Sie erleben schreckliche Dinge. Und es wird noch schlimmer werden und sie wissen ganz genau, das ist wirklich etwas sehr, sehr Gefährliches und Ernstes. Und von den Gläubigen, Jesus sagt, euer Herz erschrecke nicht. Und dieses Wort bedeutet hin und her geschüttelt. Unser Herz wird fest sein. Er fürchtet sich nicht vor böser Nachricht. Ihr Lieben, diese Fähigkeit, in schwierigen Zeiten vertrauensvoll zu bleiben, aufrecht zu gehen, wie Jesus sagt, ja, wir schauen auf, wir heben unsere Augen auf, wir wissen, die Erlösung ist nahe. Das wird ein kostbares Gut sein. Und wie ich viele Male gesagt habe, wenn diese irdischen Gerichte Gottes über die Menschheit kommen, als Vorspiel für das Kommen Jesu, man wird die Gläubigen daran erkennen, auf welche Art und Weise sie gehen und schauen und sich bewegen. Nicht bedrückt, nicht in Angst, nicht sich verstecken, sondern in Kühnheit und Gewissheit. Gott ist mit mir. Gott ist meine Festung. Ein fester Turm, wie wir vorhin gesungen haben. Ihr Lieben, das wird noch ganz, ganz, ganz praktisch werden. Ganz praktisch werden. Wie das heute schon in manchen anderen Ländern eine Realität ist, wo es so gefährlich ist, wo du den Heiligen Geist brauchst, zu wissen, gehe ich jetzt zum Supermarkt oder lieber heute Nachmittag? Und du empfängst den Impuls, nein, nicht jetzt, später. Und dann liest du Nachrichten. Zu der Zeit, wo du eigentlich gehen wolltest, da ging die Bombe hoch. Wir werden noch Führung Gottes brauchen. Wir werden noch Schutz brauchen, ihr Lieben, in diesen Zeiten. Aber Gott wird seine Frommen bewahren. Er wird sie bewahren. Er wird seine Hand über uns halten. So wie es ihm möglich war, sein Volk zu schützen und zu segnen und zu bewahren, während die Plagen Gottes auf Ägypten runtergingen. Israel war im Schutz, Israel war gesegnet, überall war Finsternis, in den Hütten der Gerechten war das Licht. Überall war die Plagen, aber sie waren ohne Plage. Das ist ein mächtiges Bild, für was Gott tun wird in der Endzeit mit der Gemeinde. Und ich hoffe, dass du schon genügend das Wort studiert hast und diesen Mythos, wir werden vor der Trübsal entrückt werden, dass du den schon erledigt hast und als theologischen Sondermüll entsorgt hast. Und wenn noch nicht, dann studier bitte das Wort Gottes. Die Heiligen sind hier auf der Erde, während diese Dinge geschehen. Und es ist ein Ausdruck der Macht und der Weisheit Gottes, seine Leute zu bewahren. Weil immerhin, wir haben die mächtigste Aufgabe vor uns. Die große Ernte muss eingebracht werden. Wer soll denn die einbringen, wenn alle verschwunden sind? Wie soll die denn gläubig werden, wenn sie samt Heiligen Geist alle verschwunden sind? Wie soll denn das funktionieren? Das ist ein Mythos, der hat nichts mit der Bibel zu tun. Und doch ein Großteil der Christen, auch im pfingstlichen, charismatischen Lager, sie glauben das. Aber es ist einfach nur, sie glauben das, weil sie das gehört haben und sie glauben das, weil sie das gerne glauben möchten. Aber nicht, weil die Bibel ihnen das sagt. Ja? Und sie haben das nie studiert. Aber das ist nicht mein Thema. Mein Thema ist, durch die Furcht des Herrn kommen wir in eine solche Sicherheit, dass wir in Zuversicht leben können, auch wenn die Dinge schwierig werden. Beständig ist sein Herz, Vers 8, er fürchtet sich nicht, bis er heruntersieht auf seine Bedränger. So ist er umgeben von Bedrängern. Und am Anfang sieht es so aus, als wenn sie auf ihn herabschauen. Er bleibt in dieser Haltung. Gott ist meine Festung, er ist mein Turm, ich gehöre ihm, er gehört mir und er wird mich bewahren, er wird mich führen und in dieser Dankbarkeit erhebt er uns und wir schauen herab auf unsere Bedränger. Das ist die Perspektive derer, die den Herrn fürchten. Er streut aus, gibt den Armen, seine Gerechtigkeit besteht ewig. Ich glaube an eine extrem materiell gesegnete Gemeinde in den letzten Tagen. Aber nicht, weil sie einem Prosperity-Gospel nachgeht und versucht, das umzusetzen, sondern weil sie Gott fürchtet und weil ihr Herz an Gott hängt. Und Gott wird mächtige Finanzen freisetzen für die Unterstützung der Armen, für die Verkündigung des Evangeliums. Aber nicht auf die Art und Weise, wie das heute an vielen Stellen propagiert wird und den Leuten das Geld aus der Tasche geholt wird mit Manipulation und mit allen möglichen Versprechungen und all diesen Dingen. Nein, das ist ein Imitat, das ist nicht der Weg Gottes. Das wird ganz anders aussehen. Unser Herz hängt an ihm. Und Gott sucht Menschen, die so an ihm hängen, dass er ihnen Geld anvertrauen kann und ihnen, wenn sie die vielen Nullen hinter den Zahlen auf dem Scheck sehen, nicht schwindelig werden und nicht auf dumme Gedanken kommen, sondern ganz klar wissen, das ist für Gott, das ist für sein Reich. Und sie werden sehr, sehr treu und zuverlässig mit den Finanzen umgehen und das Reich Gottes damit finanzieren. Aber unser Ziel ist nicht, reich zu werden. Unser Ziel ist, Gott zu lieben und Gott zu ehren. So, das ist ein wunderbarer Psalm, wo viel, viel drin enthalten ist. Es lohnt sich, darüber zu meditieren. Okay. Weitere wichtige Segnung ist auch das Motto von diesem Seminar, Sprüche 9, Vers 10. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Ohne Furcht des Herrn gibt es keine echte Weisheit. Weisheit kommt nach der Furcht des Herrn. Ja, erst kommt die Furcht des Herrn, dann wird Gott Weisheit geben. Und wie dringend brauchen wir die Weisheit Gottes. Sprüche 24, durch Weisheit wird ein Haus gebaut. Das ist ein wichtiger Vers für die Leiterschaft einer Gemeinde. Das Haus wird gebaut durch Weisheit. Und natürlich, das ist die Weisheit Gottes. Und durch Verstand wird es befestigt und durch Erkenntnis füllen sich die Kammern mit allerlei kostbarem Gut. Das sind die Segnungen, die Wirkungen Gottes. Menschen, die Gott von ganzem Herzen suchen, Menschen, die willig sind, die belehrbar sind, in die man investieren kann, die man fördern kann und freisetzen kann und die dann ein paar Jahre später Dienste haben werden, die vielen, vielen anderen zum Segen werden. All das kommt in einer Gemeinde, wenn die Grundlage einfach da ist. Wir bauen auf Gottes Weisheit, nicht auf Menschenweisheit. Hör mal, was hier über Zion gesagt wird. Das ist die Versammlung Gottes und ich glaube, das ist eine Verheißung. Das bezieht sich auf spätere Zeiten, aber vom Prinzip her ist es genauso jetzt auch gültig. Jesaja 33, der Herr ist erhaben, er wohnt in der Höhe, er hat Zion mit Recht und Gerechtigkeit erfüllt und seine Zeiten werden gesichert sein und eine Fülle von Heil, Weisheit und Erkenntnis. Jetzt kommt das Entscheidende. Die Furcht des Herrn ist ihr Schatz. Also nicht die Fülle von Weisheit und von Erkenntnis, Fülle von Heil ist ihr Schatz. Was ist ihr wirklicher Schatz? Die Furcht des Herrn. Das heißt, das ist die Grundlage, weil das ihr Schatz ist. Das ist das Wichtigste. Deswegen kommen all die anderen Dinge. Im Neuen Testament wird das so ausgedrückt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird dir hinterhergeworfen. Was viele heute tun, sie trachten nach allem. Und hoffen, nebenbei wird auch noch das Reich Gottes gebaut. Das kann nicht funktionieren. Das ist eine Verdrehung der Reihenfolge. So, ihr Schatz ist die Furcht des Herrn. Und wir sehen auch hier, wie Weisheit und Erkenntnis auf der Grundlage von Furcht des Herrn sind. Nur durch Furcht des Herrn haben wir überhaupt eine Chance, durch den Geist Gottes über Gottes Wesen, über Gottes wirklichen Charakter und über Gottes Absichten gelehrt zu werden. Nur durch die Furcht des Herrn kommt wirkliche Erkenntnis Gottes. Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Sprüche 1, Vers 7. Ohne Furcht des Herrn gibt es keine geistliche Erkenntnis. Es gibt viel falsche Erkenntnis, viel seelische, menschliche Weisheit und Ideen über Gott. Ja. Aber die wirkliche Weisheit kommt von Gott selber und sie kommt nur auf der Grundlage von Furcht des Herrn. Und wie dringend haben wir das nötig? Vielleicht, was unsere größte Not ist. Wir kennen Gott und sein Wesen so wenig. Und es ist das Bild von Gott so verdreht und vermischt und verzerrt durch alle möglichen menschlichen Zusätze und Ideen, die wir einfach so übernommen haben, die wir nie geprüft haben in der Bibel. Die Bibel macht klar, dass da ein großer Unterschied ist, ein himmelweiter Unterschied zwischen menschlicher Weisheit und göttlicher Weisheit. Und menschliche Weisheit ist nicht irgendwie eine unvollkommene Weisheit, aber doch immerhin ein Segen, und dann kann das noch getoppt werden mit der göttlichen Weisheit. Das ist nicht die Sicht der Bibel. Die menschliche Weisheit ist ein Fluch. Und sie bringt sehr, sehr viel Zerstörung und Durcheinander mit sich. Lies einmal Paulus, 1. Korinther 1, 2 und 3. Diese drei Kapitel handeln nur von diesem Gegensatz zwischen der menschlichen Weisheit und der Weisheit Gottes. Und er hat nicht die Sicht, oh, immerhin ein bisschen Weisheit ist noch unvollkommen, aber das kann ja noch reifen, kann werden. Nein, er sagt, die menschliche Weisheit ist ein Feind Gottes, sie ist in Feindschaft. Warum? Er erklärt, die menschliche Weisheit, sie verdeckt das Kreuz. Das Kreuz wird nicht sichtbar durch menschliche Weisheit. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Menschen, die nicht klar sind, die nicht gegründet sind im Wort, in denen Gott nicht ein tiefes Werk getan hat, und die dann anfangen zu reden über Gott, sie versprühen menschliche Weisheit und sie werden alles tun, aber nicht in ihrer Verkündigung Menschen mit dem Kreuz in Berührung bringen. Aber Erlösung von unserem Elenden selbst kommt durch das Kreuz auf keine andere Art und Weise. Als junger Christ habe ich ein Buch gelesen und der Mann Gottes schrieb dort drin, die größte Gefahr in der Endzeit wird sein ein Evangelium ohne Kreuz und eine Kirche ohne Christus. Dieser Satz ist mir so hängen geblieben. Und ich habe damals gedacht, ja, wie soll das gehen, ein Evangelium ohne Kreuz? Das wird doch keiner hören, das wird doch keiner abkaufen. Die haben doch alle ihre Bibel. Und eine Kirche ohne Christus, wie soll denn das funktionieren? Wie soll denn jemals so etwas kommen und dann noch salonfähig werden? 40 Jahre später, und wir sehen es, und an vielen Stellen wird ein Evangelium verkündigt ohne Kreuz. Und die Menschen versuchen in ihrer alten Natur, mit ihrer menschlichen Weisheit, Gott zu dienen und machen alles noch viel schlimmer. Und Gemeinden, deren oberstes Ziel ist nicht die kostbare Gegenwart Gottes, sondern Menschen zu haben, zu wachsen, gut dazustehen, gute Finanzen zu haben und all diese Dinge. So Menschenweisheit ist ein riesiges Problem. Die Schriftstelle will ich nennen, weil die so wichtig ist, 1. Korinther 1, 17. Dort heißt es, dass Paulus das Evangelium verkündigt, nicht in Redeweisheit, auf das nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht wird. Das heißt, durch Redeweisheit, durch menschliche Weisheit, rhetorische Kunstfertigkeit, aber ohne Substanz, ohne gegründet zu sein im Wort, ohne dass das Wort sein Werk getan hat im Verkündiger. Diese Art von Verkündigung macht das Kreuz zunichte. So Paulus sagt, es gibt zwei Arten von Glauben. Lies einmal 1. Korinther 2, Vers 4. Meine Rede und meine Predigt waren nicht in überredenden Worten der Weisheit, der Menschenweisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glauben nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf der Kraft Gottes. Es gibt also einen Glauben, der beruht auf Menschenweisheit. Das Problem ist, mit diesem Glauben können wir Gott nicht gefallen, mit diesem Glauben werden wir nie in die Dinge hineinkommen, die Gott für uns hat. Wir brauchen keinen Glauben, der auf Menschenweisheit sich gründet. Wir brauchen einen Glauben, der sich gründet auf die Kraft Gottes. Die ersten 4 Jahre in meinem Christsein habe ich in zwei verschiedenen Gemeinden zugebracht, die sehr stark von menschlicher Weisheit geprägt waren. Und ich habe nicht verstanden, was ich da sollte. Und ich habe immer gesagt, Herr, ich will hier weg. Und er sagt, du bleibst. Und in der einen Gemeinde, in der zweiten Gemeinde war ich 3 Jahre lang. 3 Jahre. Mein Herz hat geblutet über das Zeug, was da erzählt wurde. Und über diese wirklich manchmal absurden, komischen Entscheidungen, die getroffen worden sind in der Gemeinde. Und denke, wo ist hier Gott? Wo ist die Weisheit? Herr, die wollen irgendwas machen, aber nicht wirklich dir dienen. Die haben irgendwie ihr eigenes Programm. Ich will hier weg. Und er hat gesagt, du bleibst. Und ich war 3 Jahre da. Und das war eine schwere Zeit. Aber dann habe ich in dieser Gemeinde meine Frau entdeckt und geheiratet. Halleluja. Und kaum waren wir verheiratet. Kurze Zeit später, der Herr sagt, jetzt gehen. Und wir gingen. Halleluja. Halleluja. Menschenweisheit, die so meistens mit dem Hinweis auf die Liebe irgendwie daherkommt, macht so viel kaputt. Oh, was habe ich für Dinge erlebt von Menschenweisheit. Ja. Ich sprach mit einem Pastor über einen Lobpreisleiter, der nach, weiß ich nicht, 6, 7 Jahre verheiratet sein, von einem Tag auf den anderen seine Frau verlassen hat, ohne einen einzigen Versuch zu unternehmen. Seine Ehe war sicherlich nicht die beste, aber nicht einen einzigen Versuch hat er unternommen, seine Ehe zu verbessern. Sie waren nicht in Seelsorge, er hat keinen Rat angenommen, nicht gesucht, gar nichts. Einfach hat entschieden, es ist genug, und er ging weg. Er ging in eine andere Gemeinde und weiß ich nicht, wie viele Monate später wurde er Lobpreisleiter. Hallo? Und dann hat er dort geheiratet. Und ich sprach mit dem Pastor in dieser Gemeinde, wo er jetzt Lobpreisleiter war und verheiratet war. Und ich sage, wie siehst du das? Wie siehst du das? Menschen sind verheiratet vor Gott, haben sich das Versprechen gegeben, bis der Tod uns scheidet. Und dann, ohne dass es einen Anlass wie Ehebruch gäbe, einfach, er geht weg und verlässt sie einfach. Wie siehst du das? Und dieser Pastor sagte zu mir, ja, weißt du, die beiden, also damit meinte er das ursprüngliche Paar, die passten sowieso nicht zusammen. Ein Mann Gottes! Und er bringt so eine Menschenweisheit, was die Leute draußen auf der Straße erzählen, wenn eine Ehe schief geht, ja, die passten nicht zusammen. Hast du schon so etwas mal in der Bibel gelesen? Da steht drin, der wandelt im Geist, Galater 5, 16, und ihr werdet die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Kein Zorn, keine Eifersucht, kein Streit, kein Rumschreien, kein Unterdrücken, keine Verhärtung, keine Verweigerung von Gnade. All diese Dinge sind unmöglich, wenn zwei Menschen im Geist wandeln. Wenn beide im Geist wandeln, sie werden viel haben, aber niemals eine Scheidung. Es ist unmöglich. Eine Scheidung ist nur möglich, wenn einer oder beide nicht tun, was die Bibel sagt. Anders ist eine Scheidung nicht möglich. Aber das Denken heutzutage und die Akzeptanz, Scheidung als ein Naturereignis, das man nicht beeinflussen könnte, hinzunehmen, ist rasant gewachsen. Und ich fürchte, dass die Zahl der Scheidungen unter Christen fast schon so ist wie bei Ungläubigen. Wobei die Zahlen verfälscht werden bei den Ungläubigen, weil viele heute gar nicht mehr heiraten. Das heißt also, all die, die wieder auseinandergehen und nie verheiratet waren, die sind dann in dieser Statistik gar nicht enthalten. Ja. Menschenweisheit. Wie kann ein Mann Gottes so etwas sagen? Die passen nicht zusammen. Gott macht uns passend. Da wird gefeilt und geschliffen und gehobelt und gearbeitet und dann passt das. Die passten nicht zusammen. Meine Güte, meine Güte. Ein anderes Beispiel für Menschenweisheit. Leute aus der Gemeinde gehen zum Pastor und sagen, du weißt du, da hast du diesen Bruder hier in den Lobpreis gesetzt. Und er kann weder singen, noch ist er musikalisch, noch irgendwie. Und es ist eine Qual, das mit anzuerleben, jeden Sonntag. Wie kommst du darauf, das zu tun? Und er sagt, weißt du, dieser Mann ist sehr verletzt und voller Minderwertigkeit. Und ich wollte ihm etwas Gutes tun. Und darum habe ich diesen Platz des Dienstes gegeben, damit er irgendwie sich besser fühlt über sich selber. Dienst ist kein Platz der Therapie. Erst kommt die Therapie und dann kommt der Dienst. Was für eine Weisheit. Möchte ich viel Liebe, aber Liebe aus der Seele. Liebe, die nicht von Gott kommt. Liebe, die ohne Wahrheit ist und ohne Weisheit ist. Und wir könnten fortfahren und könnten so viele Ereignisse und Dinge erzählen, die einfach ein Ausdruck sind. Man kennt Gott und seine Wege nicht. Ja. Habt ihr gehört von dieser großen Veranstaltung in München? 500 Jahre Trennung sind genug, war das Motto dieser ökumenischen Veranstaltung. Ich glaube, letztes Jahr im Juli war es. Ja? 500 Jahre Trennung, das klingt doch, Mann, klingt das gut. Boah, Trennung ist schmerzhaft, Trennung ist schlecht, Trennung tut weh, Trennung ist nicht gut. Und wenn es so lange dauert, dann ist es noch viel schlimmer. Also 500 Jahre ist wirklich genug jetzt. Das klingt so positiv, das klingt so liebevoll, das klingt so versöhnend, das klingt so wunderbar. Aber wo ist da die Weisheit Gottes? Die erste Frage wäre, was ist der Grund für die Trennung? Und der Grund war, das wahre Evangelium wurde entdeckt und es wurde abgesondert vom falschen Evangelium. Zwei Dinge, die nicht zusammenpassten, konnten nicht zusammengehen. Und deswegen gab es einen neuen Strom in der Christenheit durch die Reformation. Und das ist ein Werk Gottes gewesen, das ist nicht ein Werk des Teufels gewesen, wie heute das viele uns erklären wollen. So, die Frage ist, was war der Grund für die Trennung? Dann wäre die zweite Frage, besteht dieser Grund heute immer noch? Und dann ist nicht die Frage, wie viel Zeit ist vergangen? Was für eine Denkweise. Aber auf den ersten Augenblick, boah, ja, Liebe, Friede, Freude, Eierkuchen, alles zusammen wieder. Und der Krieg ist vorüber, ach wie schön. Ist das die Mentalität Gottes? Wird Gott in 10.000 Jahren sagen, ach Mensch, so lange getrennt vom Teufel, immerhin habe ich den ja gemacht und jetzt muss mal genug sein. Ja? Wie beim Karneval, wollen wir sie reinlassen? Und alle sagen, ja, hello oder Halleluja. Nein, Gott wird das niemals tun, weil er Ungerechtigkeit und Gerechtigkeit niemals miteinander vermischen wird. Niemals. Aber Menschenweisheit kann das zusammenbringen. Menschenweisheit kann Dinge erzählen, die klingen so toll. Und wo ist da der Protest? Wo sind da Leute, die nachdenken und sagen, hallo, wie könnt ihr so ein verrücktes Motto aufstellen? Habt ihr schon mal die Bibel gelesen? Und tausende von Leuten und vor allem junge Leute strömen zu diesem Ereignis und sind total happy. Und die Gräben werden zugeschüttet, uralte Mauern werden abgerissen. Oh, wie tut es gut. Hallo. Menschenweisheit ist eine Feindschaft gegen Gott. Ungläubige Frauen suchen sich einen gläubige Frauen suchen sich einen ungläubigen Partner, obwohl das Wort Gottes ganz, ganz klar ist. Und Jahre später sitzen sie in der Seelsorge und heulen sich die Augen aus. Warum? Weil sie von menschlicher Weisheit geleitet werden. Weil sie sagen, lieber einen Ungläubigen als keinen Mann. Das ist nicht die Weisheit Gottes. Gott kann deinen Mangel ausfüllen. Und du kannst als Single erfüllt leben. Es ist möglich. Aber nur, wenn die Ordnung Gottes kommt und wenn Gott unsere Wünsche in die richtige Prioritätenreihenfolge bringt. Und wir wissen, was wir in Gott haben. So, durch Furcht des Herrn kommt die wirkliche Weisheit. Aber ohne Furcht des Herrn erleben und erleiden wir eine Weisheit, die viel, viel, viel durcheinander bringt. Jakobus sagt, die Weisheit, die nicht von oben ist, sie ist irdisch, seelisch, dämonisch. Das bedeutet für mich, wenn ein Christ lang genug auf der seelischen Ebene bleibt und nicht zulässt, dass Gott an ihm operiert und schneidet und Seele und Geist trennt, schlussendlich wird er sich öffnen für das Dämonische. Lieben, dämonisch heißt nicht immer eklige Fratzen und Böse und Horror und Hörner und Schwefelgestank solche Dinge. Es gibt eine dämonische Seite, die ist sehr, sehr nett, die ist sehr, sehr ansprechend, die ist sehr kooperativ und karitativ und kommt sehr liebevoll daher. Und doch ist es derselbe Teufel und führt in dieselbe Rebellion und Unabhängigkeit gegenüber Gott. Hebräer 4, Vers 12. Ich hoffe, dass ihr alle diese wunderbare Schriftstelle kennt. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet. Das ist ein Ziel, das das Wort hat. Bis zur Scheidung von Seele und Geist, auch Mark und Bein. Und ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und dann heißt es weiter in der Schlachter, ich weiß nicht, was an der Stelle den Übersetzern von Elberfelder eingefallen ist. Keine Kreatur ist für ihn unsichtbar. Es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, welchem wir Rechenschaft zu geben haben. Ich sagte schon, dieser Gedanke, dass wir Gott Rechenschaft geben müssen, ist ein Gedanke, der uns geradewegs führt zu einer ehrfürchtigen Haltung gegenüber Gott. Und es ist so wichtig, dass wir den Herrn als Richter kennenlernen. Fast nirgendwo wird Jesus als Richter verkündigt, aber er ist der Richter. Und hier heißt es das Wort, Jesus ist das Wort. Das Wort ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Das sind Gedanken in uns, die fühlen sich toll an, die fühlen sich gut an, die haben wir einfach irgendwie übernommen. Und nie geprüft, ist das wirklich Wort Gottes oder glauben wir nur, dass es Wort Gottes ist? Und so sind wir in allen möglichen Täuschungen über uns selber und über Gott und über seine Absichten. Ja. Aber wenn das Wort Gottes wirklich seinen Platz hat und später, wenn wir die Frage anschauen, was tun wir denn jetzt, um praktisch in die Furcht Gottes zu kommen, dann kommen wir noch einmal zu diesem Gedanken zurück. Okay. Ein anderer ganz, ganz wichtiger Segen der Furcht des Herrn. Die Furcht des Herrn bewahrt uns vor Gesetzlichkeit. Paulus sagt, wir sollen die Heiligkeit vollenden. Was für eine Sprache. Heiligkeit vollenden. Manche haben noch nicht mal angefangen und der redet schon vom Vollenden. Die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Furcht Gottes ist die Grundlage für ein Streben nach wachsender Christusähnlichkeit. Wenn das nicht die Grundlage ist, dann landen wir in Gesetzlichkeit und wir werden sehr, sehr komisch werden und werden andere komisch machen, die auf uns hören. Und viel Stress uns machen und viel Stress anderen machen. Immer wieder kommen solche Menschen oder schreiben mir E-Mails und sie haben dann so ihre Standardfragen, woran sie festmachen und sofort eintüten können, wo ich stehe. Und so eine dieser Fragen ist, habt ihr einen Weihnachtsbaum? Weil wenn du jetzt ja sagst, dann Schublade auf, religiös rein, Schublade zu, da bist du drin. Weil in ihrem Denken, das sind ganz wichtige Fragen, ob du einen Weihnachtsbaum hast. Ich sage, ja, solange unsere Kinder klein waren, wir haben immer einen Weihnachtsbaum gehabt. Und wir genießen diese Zeit, wenn die dunkle Jahreszeit kommt, so von November bis Januar. Und da sind viele Kerzen und Lichter und alles ist schön. Und niemand von uns kommt auf die Idee, um den Baum zu tanzen und den Baum anzubeten und ein heidnisches Fest zu feiern oder irgendwie solche Dinge. Das war einfach nur Atmosphäre und das war für die Kinder. Und irgendwann waren sie groß genug und haben gesagt, Papa, wir brauchen das nicht mehr. Okay, sparen wir Geld. Dann gab es einen Rückfall, da waren sie schon erwachsen. Ach, wir hätten auch gerne noch mal einen Weihnachtsbaum. Kinder, das ist heidnisch. Haltet davon Abstand. Hallo. Ich bin hingegangen, habe einen Weihnachtsbaum gekauft. Nordmann-Tanne für 50 Euro. So viel kostet das in Berlin. Und das stand 4 Tage in der Stube. Für 50 Euro, aber für meine Kinder. Aber das ist so eine dieser klassischen Fragen, wo Leute dann gleich checken, irgendwie, wo man steht und ob man geistlich ist. Das sind gesetzliche Leute, die irgendwelche kranken Ideen im Kopf verfolgen und nichts anderes wollen, als Menschen verurteilen und Menschen in Schubladen stecken. Hüten wir uns vor solchen Leuten. Aber durch die Furcht des Herrn, wenn unsere Motivation ist, nicht aus Angst, nicht irgendwie aus einem krampfhaften Zwang, sondern aus einer Liebe zu Gott, tun wir die Dinge oder lassen wir die Dinge, die Gott uns geboten hat. Ja. Wir lieben ihn, wir wollen ihn ehren, wie ich das gestern beschrieben habe. Ja. Und dann halten wir uns an seine Gebote und nirgendwo steht, hab ja keinen Tannenbaum in deiner Stube zu Weihnachten. Das ist nicht Wort Gottes. Da hat ein kleines Foto in unseren Rundbrief Und das war einfach irgendwie ein bisschen Atmosphäre und vier Kerzen und ein bisschen Tannengrün dabei. Und jemand schrieb, man sagt, ihr habt einen Adventskranz. Ich sage, hallo lieber Bruder, achte darauf, die Kerzen stehen in der Reihe, nicht im Ring. Und ein Kranz ist auch nicht zu sehen. Und selbst wenn, was ist das, was kümmert dich das? Was ist da dein Problem? Ja. Hallo, das sowas ist krankhaft. Ja. Und ihr ganzer Dienst besteht darin, andere Leute abzuschießen. Und zu gucken, ob sie wieder einen Fehler gefunden haben. Das ist nicht, was gemeint ist, ihr Lieben. Aber wenn die Furcht Gottes da ist, dann reinigen wir uns von den Dingen, die nicht Gott wohlgefällig sind. Und weil wir Gott kennenlernen, merken wir, was Gott nicht wohlgefällig ist. Und wir tun diese Dinge aus unserem Leben heraus. Nicht aus Gesetzlichkeit, sondern weil wir Gott ehren wollen und weil wir sagen, ich will nichts Komisches, nichts Anstößiges in meinem Haus haben. Manchmal komme ich in Häuser, weil ich gerne immer übernachte bei Familien und fast nie ins Hotel gehe, außer die zwingen mich dazu. Und dann bin ich in christlichen Häusern und mich interessiert immer die Deko und mich interessiert immer der Büchertisch, das Bücherregal. Und ich bin erstaunt, was Gläubige so alles in ihrem Haus haben. Da steht ein Buddha, da auf dem Sofa liegt ein Kissen mit einem hinduistischen Zeichen und lauter solche Dinge. Manchmal übernachte ich in einem Teenie-Zimmer und da hängt eine halbnackte Frau an der Wand. Ich sage, hallo, ich bin ein Mann Gottes, bitte das abhängen. Ich wohne nicht hier in diesem Haus mit diesem Bild hier. Gott sagt, ich will nichts Anstößiges in deinem Lager finden. Und wenn wir Gott kennenlernen und wissen, wie er die Dinge sieht, dann gerne, nicht aus Zwang, sondern weil wir ihn ehren wollen, dann reinigen wir unser Haus und wir haben nichts von der Finsternis in unserem Haus.